Donnerstagabend, Episode 80 des German Gunners Podcast, quasi ein kleines Jubiläum und der erste Podcast in der Post-Wenger-Era. Und wir haben Spannendes zu diskutieren. Der Schritt in die Neustrukturierung vom Arsenal Football Club wird uns über den Sommer beschäftigen und heute gibt es den ersten Schritt dazu, wenn Felix hier sein Handy auf lautlos gestellt hat. Damit guten Abend an dich.
Ja, auch der erste Podcast in meiner Küche.
Genau, wir hatten...
Kurzer Disclaimer gleich zu Beginn. Christian stellt jetzt auch sein Handy auf lautlos.
Ja. Unfassbar. Genau, wir hatten eigentlich ja geplant, gestern aufzunehmen. Ihr habt es vielleicht gelesen, aber Felix im PC hat sich nach jahrelangen Diensten und treuer Gefolgschaft über 79 Podcast-Episoden nach dieser Saison dann doch verabschiedet und hat gesagt, ich mach nicht mehr.
Nach dem Wenger-Ende sozusagen.
Genau, vollstes Verständnis dafür nach der Leistung in dieser Saison, dass man da den Nagel oder die Schuhe an den Nagel hängt. Von daher, jetzt mit anderem Equipment, anderem Ort und schönem Ausblick aus dem Küchenfenster. Ja, heute am Donnerstagabend für euch dann die endgültige Aufnahme des Podcasts. Und wie gesagt, wir haben viel zu besprechen. Wir gucken einmal ganz kurz zurück auf die zurückliegende Saison, schauen uns unsere Highlights und auch Lowlights an und gehen dann natürlich in Medias Res, Trainersuche, Stichwort Arteta, Allegri, Vieira, was alles dort diskutiert wird derzeit und auch was den Transfermarkt betrifft, wo Herr Mislintat gerade seine Finger alles im Spiel hat. Also wie ihr seht, wieder eine vollgepackte Episode und ich glaube, wir gehen es gleich an.
Du hast schon Bauchgrummeln, wenn ich jetzt an die ganzen Sachen denke.
Genau, du hattest mir geschrieben, ich soll mir bezüglich des Saisonrückblicks ein paar Gedanken machen, beziehungsweise einige Punkte, die wir da diskutieren wollen.
Ich dachte, wir machen das nicht mal so. Also wir können natürlich auch nochmal jeden einzelnen Spieler durchgehen, wobei ich hatte mir schon schwer getan, weil das so eine Saison ist, wo man halt so ganz viele Dinge halt auch wieder vergessen hat einfach.
Ja.
Also da müssen wir auch ehrlicherweise sagen, es gab doch mehr Frustration als Highlights.
Auch das ist richtig.
Und deswegen dachte ich, können wir vielleicht das so machen, dass wir uns ein paar Highlights und Lowlights raussuchen, das nochmal in Erinnerung rufen und vielleicht irgendwie bei den Spielern uns vielleicht zwei, drei raussuchen, die sehr gut waren und zwei, drei, die uns eher enttäuscht haben und alles andere vergessen wir im Endeffekt so ein bisschen. Und selbst bei den Kategorien, die ich dir genannt habe, als ich dann sagte, okay, gut, das sollte man irgendwie nochmal besprechen, habe ich überlegt und mir ist nichts eingefallen spontan. Also musste ich natürlich nochmal zumindest gucken, gegen wen wir überhaupt gespielt hatten. Und dann sind mir so nach und nach auch wieder ein paar Tore eingefallen mit wirklich intensiverem Nachdenken. Aber das zeigt eigentlich so ein bisschen die abgelaufene Saison und ich möchte sie eigentlich auch relativ schnell vergessen. Obwohl, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, so jetzt der letzte Abschied von Wenger und auch der Abschluss mit dem Burnley-Spiel und so, das eigentlich ganz schön war, aber das zeigt eigentlich im Endeffekt nur, wenn man sich jetzt an solchen Dingen erfreut, wie sportlich schlecht und auch rückschrittlich diese Saison gelaufen ist. Aber können wir nachher auch im Detail nochmal drüber sprechen, gehen wir erstmal die Kategorien durch.
Definitiv, gehen wir es an. Du hattest vorgegeben als erstes bestes Spiel.
Ja, habe ich drei, die mir spontan nur eingefallen sind. Das können also auch noch mehr sein. 2-0 gegen die Spurs, das Heimspiel und die beiden Spiele gegen Everton. Einmal das 5-2 dort und das 5-1 zu Hause. Das war die Premiere von Aubameyang und Mkhitaryan. Mehr ist mir echt nicht eingefallen. Aber da habe ich jetzt auch spontan nicht nochmal nachgeguckt, gegen wen wir eigentlich gespielt haben. Ich meine, jetzt das 5-0 gegen Burnley am Ende war auch ganz gut. Aber so richtig so Leistungen, die einem so in Erinnerung geblieben sind aus dieser Saison, muss ich echt sehr, sehr lange überlegen, aber vielleicht ergänzt du jetzt.
Ich habe es tatsächlich nur auf ein Spiel runtergebrochen, weil ich dachte, dass das auch das Ziel der Sache war.
Das heißt auch, bestes Spiel der Saison. Ich habe es ja schon wieder von der Regel durchbrochen.
Habe es tatsächlich vom Fun-Factor her bewertet und ist tatsächlich das erste Spiel der Saison gewesen, das 4-3 gegen Leicester für mich, nicht nur, weil ich vor Ort war, sondern weil es einfach ein Hammer-Spiel war. Es ging rauf und runter, kurz vor Schluss dann noch das Spiel gebogen. War einfach wirklich eine Menge Spaß drin, vor allen Dingen live im Stadion. Und traurig, dass es eigentlich das erste Spiel der Saison war, was eigentlich das gewisse Highlight war. Genau, und das ist für mich das Spiel der Saison gewesen, was mir am prägnantesten irgendwie im Hinterkopf geblieben ist.
Ja, ich meine, das stimmt natürlich, aber auch da war ja eigentlich schon, wenn wir ehrlich sind, offensichtlich, wie, wie schlecht es defensiv läuft.
Ja.
Also im Endeffekt war im Nachhinein dann zurückgeblickt das erste Spiel der Saison so ein bisschen der Pfad, den wir gegangen sind.
Durch
die gesamte Spielzeit. Und klar, im Endeffekt, das war halt auch nur Leicester. Gegen die kann man halt mal so ein Spiel halt auch noch drehen. Gegen andere Mannschaften hat es dann halt nicht funktioniert. Endeffekt aber als Fazit, es gab mehr schlechte als gute Spiele. Und ich glaube, das 5-2 bei Everton war eine der wenigen Leistungen auswärts, wo man wirklich zufrieden mit sein konnte.
Obwohl man da natürlich sagen muss, dass Everton in der Phase wirklich sehr schlecht zurecht war. Klar,
es gibt immer Mannschaften, die in schlechten Phasen sind.
Und die man da nicht zwingend schlägt, das stimmt auch. Also, aber das war wirklich schön anzusehen. Da haben wir wirklich guten Fußball gespielt, mit guten Bewegungen, mit schnellen Pässen, mit gutem Überbrücken des Mittelfeldes, mit wirklich guten Torabschlüssen und auch vielen Chancen, die wir kreiert haben. Aber auch da haben wir ein Gegentor gekriegt, was auch wieder nicht hätte sein müssen. Also auch das dann wieder dann symbolisch, obwohl man das Ding eigentlich klar gewonnen hat. Aber ich gebe dir recht, das war sicherlich auch ein Spiel, an das man gut und gerne zurückdenken kann.
Gut, weiter geht's. Tor der Saison.
Ja, war für mich ganz einfach. Aaron Ramsey gegen ZSKA Moskau.
Ja, da ich wusste, dass du das nimmst, musste ich mir ein anderes überlegen. Und mir sind aber auch spontan nicht mehr wirklich viele eingefallen. Ich hatte keine Zeit, intensiver zu gucken. Aus dem Stegreif ist mir noch eingefallen, das 3-2 von Özil gegen Liverpool. Dieser Chip über Mignolet, wo das Spiel dann gedreht wurde, kurz vor Weihnachten.
Ja,
sehr schön. War übrigens auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Habe ich aber natürlich nicht genommen, weil es kein Sieg am Ende war, sondern ein 3-3 nur. Und mir ist noch eingefallen, und eigentlich muss man ja ein Giroud-Tor nehmen, das 2-0 von Giroud gegen Huddersfield, das war so ein bisschen Trainingsstyle. Das ging über die linke Seite. Ich glaube, Kolasinac und Ramsey und Özil waren es. Und Giroud hat dann in der Mitte getroffen. Also vom Team-Goal, das vielleicht.
Es gab auch ein schönes Tor noch von Mkhitaryan jetzt, ich glaube, zum Ende der Saison. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, gegen wen es war.
Und Mkhitaryan hat auch gute Tore vorbereitet in seinem ersten Spiel. Ich meine, das Tor von Giroud in der Europa League bei Belgrad, dieser Fallrückzieher in Anführungsstrichen, war auch ganz gut. Ja. Aber ich habe mich halt auf Ligatore erstmal beschränkt. Ja, gut. Im Endeffekt, wie gesagt, man hat sehr vieles sehr schnell auch wieder vergessen. Und wenn ich das mit vorherigen Spielzeiten vergleiche, war das insgesamt nicht so. Gut, was hast du noch?
Wir haben noch
Highlight und Lowlight. Ja, Lowlight habe ich auch ein Spiel, das 0-4 bei Liverpool am dritten Spieltag.
Lowlight habe ich nicht auf ein Spiel bezogen, sondern hier insgesamt auf
Defensive.
auf den Away-Record, den wir hatten oder der nicht da war oder wie auch immer.
Gut, es schließt sich ja quasi gar nicht aus jetzt.
Genau, das ist, geht Hand in Hand, aber das war für mich das absolute Lowlight, dass man so unfassbar lange keine Punkte auswärts geholt hat und insgesamt auch überhaupt nicht viele Punkte auswärts geholt hat. Nicht nur Resultat des Ergebnisses am Ende des Tabellenplatzes, sondern eben auch in gewisser Weise der Nacken- oder Genickschlag dann eben für Arsene Wenger.
Ja, und vor allen Dingen im Endeffekt dann auch so eine Sache, die sich verselbstständigt hat. Und ich bin ja immer so ein tue mich immer schwer so mit so psychologischen Dingen dann, als wenn das irgendwie sich festbeißt in den Köpfen der Spielern und dass man dann irgendwie gehemmt ist. Aber man sieht das natürlich dann als Gegner auch, dass da eine eigentlich potenziell gute Mannschaft kommt, die aber auswärts wenig gerissen hat. Und so haben die Teams ja auch dann gegen uns teilweise gespielt in ihren Heimspielen. Ja, und das eigentlich wirklich Bittere ist daran, dass man es über die gesamte zweite Saisonhälfte nicht geändert hat. Also, ich weiß jetzt nicht, wer daran schuld ist, aber das ist aus Fansicht natürlich mega enttäuschend, dass man so einen Trend nicht umgedreht hat. Und gut, klar, gegen Huddersfield hat man jetzt nochmal 1-0 gewonnen mit dem Auswärtssieg, aber also das ist ja nun im Endeffekt auch wertlos, einerseits für die Tabelle und andererseits hatte Huddersfield ja auch nicht so richtig Bock in dem Spiel.
Ja, wirkt ihm eher wie so ein Abschiedsgeschenk.
Ja, gepaart genau.
mit der Choreografie und alles.
Also wir wollen das letzte Spiel von Wenger nicht versauen und genauso hat Huddersfield auch gespielt. Ja, Highlight, und da können wir eigentlich ja dann auch noch ein bisschen in die Rückblicke weitergehen. Verabschiedung von Wenger. Highlight jetzt nicht, weil ich es unbedingt haben wollte, dass er geht, und wir waren ja uns ja einig, dass er auch schon in der im letzten Sommer hätte gehen können nach dem Sieg im FA Cup. Aber insgesamt, ich hatte es auch auf Twitter schon gesagt, Form is temporary, class is permanent. Das war insgesamt von den Fans, die im Stadion waren und vom Verein und von den Spielern, das war schon ziemlich gut. Und ich stelle jetzt meine These auf, dass es keine Mannschaft so gut hinkriegen würde, wie Arsenal es geschafft hat. Auch ja. In der ganzen Art und Weise. Ja. Und man hat halt, glaube ich, auch gemerkt, dass Wenger es extremst genossen hat.
Ja, definitiv. Also ich gebe dir recht. Ich habe auch als Highlight habe ich eben, dass man es geschafft hat, den Cut zu machen. Im Endeffekt, das ist, glaube ich, für mich das Highlight, weil, wie du schon sagtest, es war, weil wir sind, glaube ich, alle darüber einig, dass es notwendig war, um den Verein neu zu strukturieren, um den nächsten Schritt zu machen, um sich wieder hinzuentwickeln zu einer Mannschaft, die dann auch in der Liga irgendwie konkurrenzfähig ist und wieder in die Champions League kommen kann. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das, was man dort vereinsseitig in den Wochen nach der Bekanntgabe präsentiert hat, war sicherlich oder sucht seinesgleichen, sei es von der Mediengestaltung her über die sozialen Netzwerke, wie man das dort präsentiert hat, aber auch über das Spiel an sich. Über die ganze Verabschiedung mit der goldenen Mini-Trophäe der Premier League für die Invincibles, mit den T-Shirts für die Fans, mit der Sonderausgabe des Stadionheftes, was man dann sofort in den Online-Verkauf gegeben hat, nachdem man gemerkt hat, dass die online für viel Geld gehandelt werden. All diese Dinge sind wirklich sehr, sehr gut gemacht worden. Da muss man eigentlich sagen, Chapeau. Und ich glaube, das ist auch eine einhellige Meinung gewesen, wie man das Ganze dann gemacht hat. Aber man muss auch fairerweise sagen, Aktionen wie dann von Alex Ferguson mit der Übergabe des Präsents fand ich wirklich sehr gut. Und auch jetzt am letzten Spieltag in Huddersfield mit der Banderole im Stadion und mit den Standing Ovations in der 22. Minute sämtlicher Fans, die da waren, auch von Huddersfield, sehr gelungen. Da muss man wirklich sagen, hat man gesehen, welchen Stellenwert und welchen Respekt Arsene Wenger sich doch dann über diese 22 Jahre erarbeitet hat, nicht nur bei den eigenen Fans, sondern insgesamt im englischen Fußball. Und das ist wirklich sehr gut gewesen.
Dein absoluter Wenger-Moment aus den 22 Jahren?
Ich glaube, es geht mir so wie wahrscheinlich vielen Hörern jetzt und dir ja sowieso, da weiß ich es ja auch, dass ich nie einen anderen Trainer erlebt habe auf der Trainerbank. Also da gibt es sehr viele Arsenal-Fans, die das gleiche in Anführungsstrichen Schicksal haben, wirklich keinen anderen zu kennen und sich jetzt neu orientieren zu müssen. Aber es wäre, glaube ich, einfach jetzt zu sagen, Titel A, Titel B oder was auch immer, Invincibles. Das wird einem wahrscheinlich auch ziemlich relativ schnell in den Kopf kommen. Mein absoluter Wenger-Moment ist eindeutig Halbfinaleinzug, Champions League, Schlusspfiff. Die Szene, wo er wirklich völlig aus sich herausgeht, also völlig Wenger-untypisch. Das ist, glaube ich, irgendwas, was mir dauernd als Bild irgendwie im Kopf bleiben wird. Und das ist für mich der Moment aus den 22 Jahren Arsene Wenger bei Arsenal.
Wie gesagt, am lustigsten die Reißverschlussprobleme seines Schlafsacks ja. auf der Bank. Unfassbar viele GIFs gibt es davon. In gewisser Weise war er ja auch unfreiwillig dann so ein bisschen komisch. Meisterschaften sind natürlich immer, ich finde, also Meister an der White Hart Lane hat natürlich was. Muss man ja. insgesamt für die Gesamtkonzeption, aber jetzt auch nochmal dieses Vitor-Tor bei Man United war auch halt ziemlich gut. Aber ich bleibe, was ich auch schon letztes Jahr gesagt habe, der letzte FA Cup-Sieg gegen Chelsea aus meiner Sicht unter den Voraussetzungen, in dieses Finale gegangen sind, auch in genereller Art und Weise, wie da gespielt wurde. Und das war, glaube ich, sagen wir mal so, sein letztes Meisterwerk eigentlich, die Mannschaft so eingestellt zu haben, dass sie in diesem FA Cup-Finale gegen Chelsea gewinnt. Was im Endeffekt auch gezeigt hat, dass Wenger immer noch ein ziemlich guter Trainer ist, aber halt für ein Spiel mal kann er halt immer noch diese Taktik einimpfen und auch die Spieler so motivieren und einstellen. Über eine gesamte Saison mit 38 Spielen fehlen ihm die Mittel halt, um auf Rückschläge Verletzungen etc. zu reagieren. Ja, gut, also Wenger vorbei. Bleiben wir ganz kurz noch beim kurzen Saisonfazit. Ich habe eine Sache ganz bewusst nicht in die Kategorien mit reingenommen, weil ich es sehr, sehr schwierig fand. Spieler der Saison. Beziehungsweise wir können es auch anders formulieren. Positiv aufgefallen ist, besonders negativ aufgefallen ist.
Spieler der Saison ist für mich eigentlich relativ einfach. Es ist Nacho Monreal. Weil ich einfach finde, dass er am konstantesten in einem nicht konstanten Team gespielt hat. Defensiv, aber auch in vielen Situationen offensiv. Einer derjenigen war, die das Team noch mit seiner Erfahrung und Routine auch getragen hat. Das wäre für mich der persönliche Spieler der Saison, auch wenn es vielleicht ein Spieler ist, der einem nicht direkt ins Auge fällt, weil er schlichtweg kein offensiver Spieler ist oder so. Aber ich finde, das wäre etwas, was ihm zugutekommen sollte, könnte.
Ja, also würde ich natürlich auch nennen. Und wen ich noch so in der Positivkategorie mit hatte, auf alle Fälle Bellerin. Ja. Mit Ausnahme von ein, zwei kleineren Aussetzern. Xhaka deutlich Form verbessert im Vergleich zur letzten Saison.
Definitiv.
Ramsey auch eine gute Saison. Und Gleiches muss man von Lacazette sagen. Sehr, sehr gute erste Saison mit viel, viel Potenzial. Da kann man sich sicherlich drauf freuen. Und auch Aubameyang mit sehr guter Bilanz in der ersten Halbserie sozusagen.
Definitiv, wenn man berücksichtigt, dass er, was Aubameyang betrifft, eigentlich nur die Hälfte der Spiele, die er potenziell hätte machen können, gespielt hat, mit einer Wahnsinnsquote. Bei Lacazette, wenn man in Abzug bringt, dass er, das hat er ja jetzt auch nochmal in einem Interview jetzt in den letzten Tagen nochmal herausgekehrt, tatsächlich mit starken Schmerzen mit der Verletzung im Endeffekt eine lange Zeit gespielt hat und daher diese 10 Spiele ohne Tor hatte. Wenn man das mal in Abzug bringt, auch eine sehr starke Saison von ihm, wo man auch am Ende direkt wieder gesehen hat, wenn er völlige Fitness hat, dann ist er der Torjäger, den wir, den auch wirklich jeder in ihm sieht. Wenn die beiden in Kombination, die sich ja scheinbar wirklich sehr gut verstehen, wenn man das von dem Bild auf dem Platz dann irgendwie sich anschaut, in eine gute taktische Formation gepresst werden von dem neuen Trainer, dann kann das wirklich ein starkes Duo vorne im Sturmzentrum werden.
Gut, Enttäuschung ist immer ein großes Wort, aber eher negativ aufgefallen, ja, muss man sagen, die Verteidigung, ne, mit allem Drum und Dran, es hat nicht so geklappt. Ich meine, es ist jetzt auch ein tragisches Ende für Koscielny, aber auch er war aus Gründen, die wir hinreichend auch im Podcast schon besprochen haben, weit von seiner Bestform entfernt. Für Mustafi geht Ähnliches, mit der Konsequenz, dass er auch eben nicht im vorläufigen WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft steht.
Definitiv, also bei Mustafi muss man wirklich sagen,
das
war wirklich keine gute Saison.
Ähnliches gilt für Iwobi aus meiner Sicht, wobei er jetzt gegen Ende der Saison wieder etwas ansteigend in der Form.
Ja, aber eher Rückschritte gemacht als Fortschritte gemacht, muss man leider sagen. Auch Jack Wilshere hat eine durchwachsene Saison.
Ja, und bestenfalls.
Ist, meiner Ansicht nach. Viele sagen, doch überraschend nicht nominiert worden. Für mich war es so überraschend, ehrlich gesagt, nicht, weil ich mit Blick auf die gesamte Saison und mit dem, was so durchs Haus geht, sich vorher schon medial geäußert hat, nicht damit gerechnet habe, dass Wilshere mit zur Nationalmannschaft kommt. Immerhin sieht das ja laut seinen Posts in den sozialen Medien ja durchaus mit Humor.
Ja, und ich meine, die Alternativen in der englischen Nationalmannschaft sind jetzt auch aus meiner Sicht nicht wirklich viel besser. Aber er hat natürlich viel von seiner Variabilität im Spiel auch verloren. Also ich kann mir schon, gut, da muss man immer, keine Ahnung, was Gareth Southgate letztendlich sich da bei gedacht hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so, was Variabilität, Flexibilität im Spiel angeht, er stagniert so ein bisschen, auch aufgrund seiner Verletzungskarriere natürlich. Positiv hervorheben möchte ich noch Maitland-Niles und Elneny, wenn sie gespielt haben.
Ja.
Und wir können sicherlich auch auf den einen oder anderen jungen Spieler in der neuen
Reece Nelson hat auch sehr gute Auftritte gehabt.
Willock und Nketiah ähnlich.
Ja, ja.
Gut. Abschiede. Ein paar Abschiede gibt es ja doch noch zu würdigen. Per Mertesacker.
Ja.
Wobei in Anführungsstrichen Abschied, zumindest vom aktiven Spielbetrieb, wird eben jetzt Leiter der Nachwuchsakademie und der Nachwuchsabteilung.
Ich bin sehr gespannt. Ich hatte ja das Bild getweetet vom Verlag, in dem 111 Gründe erschienen ist, ist auch das Buch von Per Mertesacker in Kooperation mit Raphael Honigstein erschienen. Und das hatte ich im Briefkasten am letzten Wochenende. Da habe ich mich sehr gefreut. Und das werde ich mir zur Güte führen. Und mal gucken, vielleicht werden wir es dann im weiteren Verlauf der Saison nochmal hier mit einem kleinen Gewinnspiel zur Versteigerung stellen. Schauen wir mal.
Eine Buchrezension in mündlicher Form.
Und verdienter Spieler dieses Vereins, denke ich, über die letzten Jahre. Und jemand, der sich immer mit dem Verein identifiziert und das auch, glaube ich, in seiner neuen Rolle absolut tun wird.
Und angemessener Abschied mit der Einwechslung im letzten Heimspiel gegen Burnley.
Ja.
Und wie gesagt, unerreicht seine Leistung im FA Cup Finale 2017.
Sensationell.
Mit einem Saison-Einsatz. Ja,
sensationell, aber Costa in die Tasche gesteckt.
Genau. Ja, immerhin einmal haben wir es geschafft. Ja. Dann Abschiede natürlich auch noch Trainerteam, zumindest also
ja.
Potenziell möglich. Neben Wenger gehen ja eventuell auch andere von also, Bord.
Vic Akers.
Vic Akers
ist jahrelanger Kit-Manager und aber auch involviert in dem Damenbereich. Und auch Colin Lewin aus der Medizinstadtteilung.
Genau, das war eher überraschend.
Ja, aber Zeichen dafür, dass durchaus gut durchgemischt wird derzeit.
Und Steve Bolt, Jens Lehmann sind zwar noch im Verein, Lehmann ja auch noch gar nicht so lange jetzt, aber wie es mit Steve Bolt weitergeht, ich gehe mal davon aus, dass er auch nicht länger bleibt, wobei man vielleicht eben auch noch mal ein bisschen wartet, wie jetzt die eigentliche Trainersuche oder so funktioniert. Sonst noch irgendwelche Abschiede? Ich glaube nicht, oder? Gibt es irgendwelche Spieler, die verlassen? Ach, Ospina vielleicht?
Ospina, ja. Basanti Casola, weiß man es nicht.
Den verabschieden wir noch nicht, solange noch eine Restchance besteht, dass er nochmal aufläuft.
Dafür
aber
die ist einfach zu gut.
Die ist relativ klein natürlich. Verträge laufen, glaube ich, nur aus von Ospina, wenn ich es richtig informiert bin.
Ja.
Ramsey hat noch eine Saison, kommen wir gleich vielleicht noch drauf zu sprechen. Wiltshire, gut, das ist der Vertrag, der noch ausläuft.
Ja.
Interesse von anderen Vereinen scheint es ja zu geben. Open End sozusagen. Und
hat er jetzt genug Zeit, darüber nachzudenken?
Einmal das. Kann sich natürlich auch nicht ins Schaufenster stellen, was jetzt aus seiner Sicht vielleicht eher von Nachteil ist. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es in die eine wie andere Richtung potenziell gehen kann. Ich glaube, viel hängt davon ab, wer Trainer wird.
Definitiv.
Und womit wir beim eigentlichen Thema sind. Kurze Pause aber in dieser 80. Episode und dann sprechen wir gleich über die Trainersuche und machen ein Pro und Contra zu Mikel Arteta.
Ja, Trainersuche beim FC Arsenal und ein Name, der immer mehr in den Fokus rückt und den ihr auch sicherlich schon mehrfach diese Woche vernommen habt, ist der Name Mikel Arteta. Unser ehemaliger Kapitän und derzeitig noch Co-Trainer bei Manchester City von Pep Guardiola.
Der heute verlängert hat um 3 weitere Jahre, glaube ich.
Ja, also von daher.
Und Arteta offensichtlich nicht. Make your math.
Ja, genau. Also wir sind ja grundsätzlich, insbesondere Felix, eher ein Freund davon, über die Fakten zu sprechen. Bei solchen Themen der Spekulation um Neuverpflichtungen, sei es im Spielermaterial oder jetzt neuerdings im Trainerbereich.
Und aber seien wir mal ehrlich, es gibt noch nichts Offizielles.
Nein, gibt es nicht. Aber ich glaube, an der Diskussion und der Bewertung und Frage Mikel Arteta kommen wir in dieser Zeit nicht drumherum. Und solange kein Trainer gefunden ist, kommen wir, glaube ich, auch nicht über die Diskussion über potenzielle gehandelte Trainer herum. Mikel Arteta ist der Name momentan, der sehr heiß gehandelt wird. Der Spanier ist natürlich aber auch durchaus kontrovers diskutiert, vor dem Hintergrund, dass man ihn als Sympathieträger noch im Verein schätzt aufgrund seiner Spielerkarriere, aber B natürlich eben in Frage stellt, ob er die nötige Erfahrung hat, die Arsenal jetzt benötigt, um einen neuen Anfang zu starten. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Hast du eher die Pro-Arteta- oder die Kontra-Arteta-Seite angenommen?
Weder noch.
Weder noch.
Ja, was, also ich finde die Diskussion schwierig und halt auch, ich will nicht sagen, dass sie unnötig ist, aber aus meiner Sicht ist das Erfahrungsargument das, was weniger durchsticht oder relevant ist, weil ich meine, er kennt die Liga, er kennt den Verein und er war halt Assistenztrainer bei Pep Guardiola. Da würde ich jetzt erstmal per se sagen, okay, das sind jetzt vielleicht nicht die idealsten Voraussetzungen, aber unter dem, wenn man es im Gesamtpaket nimmt, würde ich sagen, gut, da ist genug Erfahrung eigentlich da. Klar, er war noch nie First-Team-Coach, wie das so schön heißt, oder eben Trainer,
ja,
Manager. Sondern halt Manager, sondern halt bisher eben nur Assistent. Ganz ehrlich, mir fehlt da die Erfahrung bzw. der Einblick, wie groß dieser Schritt vom Assistenztrainer zum eigentlichen Trainer dann noch ist. Ja, es gibt ja auch durchaus die These, dass die Assistenztrainer diejenigen sind, die eigentlich das meiste machen und der offizielle Trainer dann das eben nur nach außen gibt. Oder
siehe Löw, Klinsmann
zum Beispiel.
Oder Buvac, Klopp.
Ja, oder dass es halt eben sowieso Teamarbeit ist, also sozusagen 50-50. Und dementsprechend auch der Assistenztrainer einen relativ großen Anteil an der taktischen Ausrichtung, Mannschaft etc. hat. Also deswegen habe ich wegen der Erfahrung gar nicht so große Bauchschmerzen. Ich tue mich eher ein wenig damit schwer, in Jubel auszubrechen, weil Arteta jemand ist, der, das ist einerseits natürlich gut, der den Verein kennt, der die Strukturen kennt, der auch die Werte des Vereins verkörpert. Ich glaube aber, dass wenn man jetzt wirklich einen Neuanfang machen möchte, man jemanden holen sollte, der wirklich ganz unbedarft an den Verein und an die Sache herangeht. Das hat man jetzt eben mit den einzelnen Verpflichtungen im Trainerstab bzw. im Team hinter den Kulissen ja auch gemacht. Und ich denke, es wäre letztendlich die Konsequenz, wenn man es auch hinkriegen würde, das auf der Trainerposition zu schaffen, sprich jemanden von außen zu nehmen. Wenn man es schaffen würde, scheinbar ist das ja doch gar nicht so einfach. Und dieses Kontra-Argument, dass er den Verein zu gut kennt, kann man natürlich auch genauso gut in ein Pro-Argument umdrehen und sagen, ja gut, wie gesagt, der muss sich nicht mehr groß einfinden und kann sich eben auf das ganz Wesentliche konzentrieren, nämlich eben Taktik, Team und Mannschaftszusammenstellung. Wie gesagt, so ist es ja meistens, eine Medaille hat immer zwei Seiten. Aus meiner Sicht spricht aber eben eher dieser Stallgeruch, den er noch so ein bisschen hat, eher dagegen, als ihm jetzt fehlende Erfahrung zu unterstellen. Also ich glaube, das ist eine Sache, die man ausgleichen kann, weil er ja auch genug Experten und Assistenten dann eben auch im Team hat. Und wie gesagt, jemand, der halt unter Guardiola Assistenztrainer ist, wird schon genug gelernt haben in der Zeit auch.
Ja, das ist, denke ich, ein Argument. Und ich denke auch, das Argument, dass er jung ist, finde ich, auch nicht so durchschlagend.
Gut, dann dürfen alle jungen Trainer, die gerade in der Bundesliga erfolgreich sind,
genau, siehe Nagelsmann oder ähnliches. Also das ist meiner Meinung nach nicht das Argument, weil das eigentlich unfair ist gegenüber, junge Berufsträger, hört sich jetzt irgendwie doof an, aber jemand, der eben jung ist, der kann auch die Leistung entsprechend dann produzieren. Und ich meine mich jetzt erinnern zu können, als Pep Guardiola Trainer von Barcelona geworden ist, hatte er auch keine großartigen Trainerstationen. Vorher hatte er überhaupt eine gehabt, außer den Jugendbereich.
Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber im Endeffekt ist es halt nicht notwendig.
Würde ich gerade mal, ich meine, korrigiert uns, wenn das falsch ist und nutzt die Comments. Ich meine es aus dem Kopf so in Erinnerung zu haben. Ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, es ist gut oder schlecht, weil ich glaube, im Endeffekt muss dann nachher oder müssen die Ergebnisse und muss das eben zeigen, was nachher das Trainerteam und die Mannschaft daraus macht, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Blicken wir 22 Jahre zurück, als Arsene Wenger verpflichtet worden ist. Die Gazetten, die Fangemeinde, ich glaube, keiner war wirklich so richtig zufrieden damit. Und was ist nachher relativ schnell draus geworden? Man kann es, glaube ich, immer relativ schwer sagen. Ich kann aber auch ganz gut verstehen und bin da auch nicht weit weg von der Meinung, dass es vielleicht nicht verkehrt wäre, einen Trainer zu verpflichten, der schon in Anführungsstrichen einiges vorweisen kann, auch schon Erfolge vorweisen kann. Das hat natürlich immer so mehr diesen Sicherheitscharakter. Ob man sich im Endeffekt dann nachher was für kaufen kann und ob man damit besser steht, weiß man nicht. Es ist vielleicht eher ein bisschen ein beruhigenderes Ding. Ich glaube, das, was du gesagt hast mit dem Stallgeruch, ist für mich eher nicht negativ zu bewerten. Ich glaube, auch ein Arteta kann seine eigene Philosophie, seine eigenen Vorstellungen einbringen und umsetzen, auch wenn er vorher in diesem oder unter Wenger oder unter der Wenger-Riege im Endeffekt als Spieler gedient hat. Ich glaube, das sollte nicht zwingend das Problem sein. Wenn er den Rückhalt hat von Gazidis oder Saleh und auch Mislintat, glaube ich, insbesondere von den dreien, ist das schon mal viel wert. Und wenn er dann in Kombination mit denen auch entsprechend sein Team und sein Scouting aufstellt, kann das erfolgreich sein. Aber auch nochmal, ein Welttrainer garantiert dir auch nicht, dass du die Meisterschaft locker gewinnst, dass du welche Titel auch immer holst. Dafür ist die Premier League einfach zu competitive. Siehe Mourinho bei United oder auch jetzt Conte, der erst Meister geworden ist und jetzt wahrscheinlich nach der
Saison... Konnte er es nicht wiederholen
und nach dieser Saison sicherlich da die Segel streichen muss. Oder Ancelotti bei Bayern auch gehen musste, seinen Hut nehmen musste. Also es sind alles Sachen, die zeigen, dass großer Name nicht zwingend auch für Erfolg steht.
Deswegen jetzt auch schon hier der Hinweis, ich werde es sicherlich in den nächsten 20 Episoden noch häufiger sagen, es wird eine Phase des Übergangs bei Arsenal in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Man kann natürlich überhaupt nicht verlangen, dass im ersten Jahr jetzt schon eine Meisterschaft oder so kommt, sondern wir haben, glaube ich, das Beispiel Liverpool unter Klopp ist ganz gut, wie lange das eigentlich benötigt. Und diese Phase der Transformation könnte hart und zäh werden.
Ich glaube, das ist ganz sicher,
dass du da ansprichst. Der wäre jetzt der erste Schritt, was schon meine Erwartungen quasi schon übertreffen würde, wäre, wenn man jetzt in der nächsten Saison in die Top 4 kommen würde oder zumindest einen Pokaltitel holen würde. Ich glaube, das wird jetzt eine Phase von 2-3 Jahren geben, wo man, und das ist natürlich negativ, nicht damit rechnen kann, Champions League zu spielen. Und das macht die Ausgangslage dann letztendlich nicht einfacher, was Spielertransfers und so angeht. Von daher kann man jetzt diskutieren, welcher Trainer schafft es am ehesten, Arsenal wieder in die Top 4 möglichst schnell zu bekommen. Ist es jetzt jemand, der von außen kommt und schon Erfahrung in den großen Ligen Europas hat, oder ist es eben jemand wie Arteta? Es ist im Endeffekt sinnlos, das zu diskutieren, weil man es nicht weiß.
Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Thema Übergangsphase, das ist was, da muss man sich darauf einstellen, das muss man im Hinterkopf behalten, da darf man jetzt, glaube ich, nicht Wunder erwarten. Das ist vielleicht zu viel gesagt, aber man muss einfach gucken, die Mannschaft, der Verein braucht eine neue Struktur. Und die muss gegeben werden und die muss implementiert werden und das braucht auch Entwicklung. Und dafür muss man dann auch Zeit geben und sicherlich nicht in Panik verfallen, aber ich glaube auch, dass Arsenal jetzt kein Verein ist, der dann da unfassbar schnell in Panik verfällt, aber nur, dass man das auch vielleicht auch von der Fanseite her irgendwieserweise
sich auf den Zettel schreibt. Von der Fanseite wird das ein größeres Problem.
Wahrscheinlich eher, ja.
Gut, haben wir Transfers noch in irgendeiner Form?
Der einzige Name, der wirklich sehr heiß gehandelt wird und laut Sportbild ja auch schon so gut wie in die Richtung tendieren sollte, ist ja Sokrates von BVB.
Gott.
Ja, als alter Werder-Spieler kennst du ihn ja noch.
Da war er noch gut.
Von guten Zeiten. Ja, es ist, also
ich habe heute... Das ist genau unsere Kategorie an Spieler, die wir uns noch leisten können momentan.
Ich habe heute einen Beitrag dazu geschrieben bei Gunnerstown, wer da mal reingucken will für die Kollegen. Das ist nicht das, was man sich, glaube ich, erwartet von der Umstrukturierung unserer Viererkette, insbesondere nicht dieser sag ich mal, junge, aber trotzdem erfahrene Verteidiger mit viel Potenzial, sondern es scheint mir eher ein, ja, wie das, so ein Short-Term-Fix zu sein. Also im Endeffekt einmal die Lücke mit Kitt schließen, die insbesondere durch die längere Verletzung von Koscielny und die Frage seines Fitnesslevels jetzt quasi schwillt. Und dann zu gucken, ob man die jungen Verteidiger wie Mafropanos, Holding, Chambers, ob man die kurzfristig diesen Schritt weiterbringt, um dann im Endeffekt eine wirklich junge, starke Abwehrreihe zu haben, aber in der Zeit eben noch irgendeinen erfahrenen Recken, sage ich mal, zu haben, der das Ganze so ein bisschen in Anführungsstrichen leitet.
Rein griechische Innenverteidigung
ja,
haben.
Ja, aber so, also gut, das ist ja grundsätzlich nicht so ganz verkehrt.
Nee,
aber,
ich wollte das auch herausstellen.
Ja, aber das, so scheint mir so ein bisschen der Plan, wenn das zumindest in der Weise umgesetzt wird. Ne? Also da müssen wir mal gucken. Und dann, wenn wir gerade bei der Abwehr sind, haben wir ja noch das Thema oder das Gerücht um den jungen türkischen Verteidiger von Freiburg, den ich entschuldigst mir nicht aussprechen kann. Mit vielen Üs, aber ist ja...
Jönsü oder
ja,
so,
ich, ne? Ich weiß es nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ich hatte heute Mittag schon Schwierigkeiten, ihn zu schreiben. Aber da muss man natürlich sagen, 40 Millionen Euro...
Ja, also absurd. Da kann ja Freiburg zweimal die Mannschaft wechseln bei denen.
Das halte ich für,
den Metall, den die
für
haben.
Nicht ratsam. Auch wenn er als sehr großes Talent gehandelt wird, finde ich, da sollte man dann nicht investieren. Vor allen Dingen, wenn man diesen komplizierten Transferbudget von Arsenal irgendwie sich betrachtet, wäre das meiner Meinung nach zu viel an einer Stelle investiert, wo ich nicht
Wobei finde... Wobei wir kriegen noch 60 Millionen für Ramsey.
Ja, vielleicht, ja. Aber wo ich an der Stelle eben nicht finde, dass das Value for Money ist, weil man eben auch nicht weiß, wohin geht dann die Reise. Aber andererseits vermissend hat, durchaus Hunting Ground für ihn, Freiburg, Ginter, ja. Philipp, Bürki, alle Spieler, die er zum BVB geholt hat in seiner Zeit, die alle aus Freiburg kamen. Also, dass er seine Augen dort hat, ist nicht verwunderlich. Wenn wir gerade bei solchen Sachen sind, was sagst du zur Thematik Torwartposition? Bist du eher, also Ospina wird sicherlich
ja gehen. Ospina Vertragsverlängerung.
Ja, genau, und Nummer 1 machen. Nein, aber jetzt mal im Ernst, Ospina wird sicherlich gehen. Bist du eher in dem Lager zu sagen, okay, mit Cech machen wir noch eine Saison oder definitiv einen neuen Nummer 1 holen, Cech auf die Nummer 2 gehen und Namen werden ja genug gehandelt, sei es deutschen Kreise mit Bernd Leno oder in der englischen Liga, wo wir sicherlich auch einige Kandidaten haben, die diese Position füllen können. Welches Lager vertrittst du?
Guter Torwart reicht mir.
Ja, aber ist das Peter Cech noch?
Ja, für eine Saison, ja. Ich meine, hängt auch von der Abwehr ab, die vor ihm spielt. Sagen wir es mal anders formuliert. Losgelöst so als Torwartperson finde ich schwierig. Wenn wir die Abwehr vernünftig stärken könnten, würde ich auch noch mit Tschechien eine Saison spielen. So formuliert.
Ja, lässt sich hören. Ich glaube.
Und dann kann man Macy ja auch noch aufbauen, quasi, vielleicht durch einzelne Pokalspiele oder so. Ja, Mensch, schwierig. Nicht einfach, keine Ahnung. Ich meine, der Cech war jetzt auch ein paar Mal verletzt und doch ein bisschen anfälliger, der alte Herr.
Ja,
also wenn man, auch da ist so ein bisschen die Frage, wenn man einen guten Torhüter kriegen könnte, der jetzt nicht ganz so viel Geld kostet, wobei Torhüter ja eh immer eher preisgünstig sind im Vergleich zu anderen Positionen, würde ich wahrscheinlich schon zuschlagen, aber es ist letztendlich eine Frage von...
Wo steht denn beispielsweise Bernd Leno im Preis? Habe ich jetzt gar nicht am Schirm, was meinst du?
Naja, den wird man sicherlich nicht für unter 20 Millionen bekommen, oder?
Wahrscheinlich nicht, jetzt auch nominiert für die Nationalmannschaft.
Ja, was ist mit, wie heißt der? Torwart
Butland.
Butland, natürlich. Ja, was ist denn mit dem? Den wird man ja auch nicht für weniger als 20 kriegen, gerade.
Vor allen Dingen, weil er ein englischer Torwart ist.
Gerade interne Premier League-Wechsel sind ja immer sehr, sehr teuer.
Da ist die Frage, ob man.
Ich wüsste einen ziemlich guten Torwart, den ich mir auch sehr gut bei Arsenal vorstellen könnte, aber der spielt leider bei Bremen.
Okay, ja.
Aber Pavlenka wäre ein Torwart, wo ich echt sagen würde, den müsste man eigentlich holen. Der ist, also hat eine sensationelle Saison gespielt, kann ich mir auch sehr, sehr gut bei Arsenal vorstellen. Wird glaube, aber nicht wechseln, glaube ich. Beziehungsweise Arsenal hat ihn, glaube ich, auch gar nicht auf dem Radar.
Na, aber ein bisschen dann weiß man das, glaube ich, nie, weil er diese Verbindung in die Bundesliga einfach hat. Aber ich glaube, wenn Arsenal sich dazu entschließt, einen neuen Torwart zu holen, der eigentlich mit Sicht gesehen eigentlich erste Wahl ist, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Tschechien in das zweite Glied rücken muss.
Ja, das ist aber auch okay und ich glaube, der wäre ja auch bereit zu, beziehungsweise er sagt dann, ich kämpfe drum und dann muss halt der Trainer entscheiden, wer spielt.
Genau. Ich glaube, da geht es nicht.
Und wer weiß, ob der neue Trainer diese dämliche Pokalausnahme immer noch macht.
Weiß man auch nicht genau. Ja. Aber zumindest, wir hatten das Thema ja schon mal, Leno, das ist jetzt nicht sehr populär, und zumindest bei den deutschen Arsenal-Fans. Ich persönlich fände es nicht verkehrt, aber weil ich einfach sage, mit einem deutschen Nationaltorwart kannst du nie komplett falsch liegen. Das ist meiner Meinung nach irgendwie ein Fakt. Aber man muss natürlich auch gucken, wie macht sich ein Torwart in der
Premier League. Auch Jens Lehmann hat 2 Jahre Eingewöhnung gebraucht bei uns. Naja, anderthalb. Eine Saison vielleicht.
Ja, vielleicht sind wir bei einer halben.
Ne? Nee. Also ich fand, er braucht er auch ein bisschen.
Er kam aber auch erst, glaube ich, dann richtig in Fahrt in der Invincible-Saison.
Ja, aber da war ja auch schon eine Saison.
Das stimmt.
Ja. Also sagen wir, auch das braucht Zeit, weil da sind wir wieder bei dem Aspekt, kennen die Liga halt nicht. Klar, sind wahrscheinlich dann aber auch eben günstiger als ein Torwart, der die Liga schon kennt.
Das stimmt, ja. Also seht ihr einfach, dass wir sicherlich einige Baustellen haben, die sich aber tatsächlich in dieser Saison mehr in den defensiven Bereich orientieren
dürfen. Ja, ich meine, offensiv werden wir nichts tun. Warum
auch? Ich denke auch. Also offensiv, das ist abgefrühstückt. Mkhitaryan, Aubameyang, Lacazette, da braucht man nicht wirklich viel vorne neu. Was noch diskutiert worden ist, immer noch, wo wir auch Sven Mislintat oft gesehen haben, ist auf Schalke, und das heißt Max Meyer als Free Agent. Ablösefrei wäre jemand für eigentlich, wenn man seine Entwicklung der letzten Spielzeit sieht, für die klassische defensive Mittelfeldrolle.
Ein neuer Ramsey.
Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass Aaron Ramsey ja durchaus noch fraglich ist mit einer Vertragsverlängerung, mit der Thematik, nimmt man ihn dann noch ein Jahr oder versilbert man ihn?
Ich sage, man versilbert ihn, weil er sich gegen eine Vertragsverlängerung entscheidet und setze ein Pint.
Das ist sehr gut, weil da habe ich letzte Saison schon einmal gewonnen, aber ich muss ja jetzt sagen, er bleibt. Das mache ich auch offiziell für die Wette, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mich da eigentlich anschließen müsste, weil ich glaube, dass Jack Wilshere bleiben wird. Verlängern wird, so wie sich das jetzt irgendwie entwickelt hat. Das soll ja ein etwas verbessertes Angebot geben, und irgendwie so gefühlsmäßig könnte ich mir vorstellen, dass Wilshere alleine aus irgendwelcher Bequemlichkeit bleiben wird. Ob das jetzt gut ist oder nicht, kann jeder für sich selber bewerten. Aber das zur Konsequenz haben könnte, dass Aaron Ramsey vielleicht sich entscheidet, weiterzuziehen, was ich ihm nicht übel nehmen würde. Was okay wäre, was sicherlich schade wäre, weil er welche
Influencer gibt. Wo kann man als Ramsey denn hingehen?
Es soll ja angeblich Barcelona interessiert sein, aber man wird es sehen. Ich finde, da passt er auch eigentlich gefühlt nicht so wirklich rein von der Spielweise irgendwie. Also
vielleicht wird er zur Juve unter Allegri.
Zur Juve könnte er passen, so wie Alan Khedira-mäßig. Mhm. Aber das wäre aber eine doofe Liga für ihn.
Einen internen Wechsel in der Premier League kann ich mir nicht vorstellen.
Das glaube ich, das wird nicht passieren. Das hätte auch, glaube ich, nicht den Anreiz für ihn. Aber ich fände es super, wenn er natürlich verlängern würde. Vielleicht
oder zu Bayern.
Ja, vielleicht ist es aber auch eine Frage, wo er auch wartet, was ist jetzt trainermäßig? Wer kommt da? Wo liegt dann das
Potenzial? Kann ich mit Mikel zusammen mit dem ich noch zusammen gespielt habe, kann ich mich von dem trainieren
lassen. Beispielsweise. Ja. Alle solche Fragen. Ich glaube, das spielt auch bei solchen Entscheidungen eine wichtige Rolle. Deshalb kann es sein, dass solche Sachen dann im Nachzieheffekt dann auch sich ergeben werden. Das muss man sehen. Aber wie gesagt, die Situation dann, nochmal den Kreis zu schließen, Frage Max Meyer ablösefrei. Auf der Position könnte dann natürlich sein, dass das dann alternativ etwas wird. Aber wir sollten gucken, dass wir die Abwehr stärken, dass wir dort dass wir dort wieder konkurrenzfähig werden, dass wir nicht mehr so löchrig sind. Dann ergeben sich auch viele andere Sachen von alleine, die den offensiven Bereich betreffen.
Das ist richtig.
Ja, genau. Gut. Wie ihr seht, momentan vieles im Fluss. Vieles einfach noch stockend, weil maßgebliche Sachen, sprich Trainerfrage, noch nicht geklärt sind, beziehungsweise noch nicht final kommuniziert sind. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, gefühlsmäßig, weil wir schauen müssen, dass wir, ja, auf gut Deutsch gesagt, die Pushen kommen. Wir haben die WM, wir müssen gucken, dass wir vorher Sachen finalisieren, wir müssen schauen.
Transferfenster ist schon geöffnet.
Ja, aber auch später, früher wieder geschlossen.
Ja, ja. Aber ich wollte es ja nochmal sagen.
Man genau, kann schon. Also der Zeitrahmen, der verringert sich, was vielleicht ganz gut ist, dass, wenn man sich das mal betrachtet, wer nicht zur WM fährt, ja durchaus für den neuen Trainer auch schon einige Spieler oder einige gute Spieler eben im Endeffekt zur Verfügung hat für das Training, für den Aufbau, für die neue Schulung der Struktur, der Taktik etc. pp. Also von daher auch vielleicht gar nicht so ganz verkehrt. Aber ja, Sommerpause ist nicht, zumindest nicht hier für uns. Viele hatten uns ja schon in die Sommerpause verabschiedet, aber bei dem heißen Sommer, den hatten wir noch nie, da bleiben wir dran. Und ja, wenn es da Neuigkeiten gibt, insbesondere bei der Trainerfrage.
Also machen wir morgen nochmal einen Podcast.
Dann gibt es hier wieder eine Sonderausgabe, wie die kurzfristig eingestreute nach dem Rücktritt von Wenger, den wir an dem Freitagmorgen damals beide auch noch nicht.
Können wir nochmal drüber sprechen, ob Arteta geeignet ist.
Genau, also wenn irgendwas in trockenen Tüchern ist oder verkündet worden ist, dann werden wir natürlich den Status quo uns nochmal anschauen, werden das diskutieren, werden auch insofern nochmal auf eure Fragen und Ähnliches eingehen, wo wir dann vielleicht den Kreis nochmal schließen bezüglich der Fragen. Da waren natürlich die meisten auf die Trainerfrage bezogen, auf Mikel Arteta, aber auch zwei, die sich explizit mit Fragen wie Hasenhüttl und Nagelsmann beschäftigt haben.
Und wir haben auch etliche Fragen bekommen zu Özil und Erdogan.
Ja, das besprechen wir gleich noch abschließend.
Nee, das können wir nicht machen.
Das können wir nicht, ja.
Also das können wir schon machen, diesem Thema ist alles gesagt. Özil genau, ist ein Idiot und war es vorher auch schon. Punkt.
Ja, wir sind kein politisches Plenum hier. Ich denke, das ist wirklich, naja, um es mal vorsichtig auszudrücken, sehr unglücklich gewesen ist von beiden Parteien.
Nein, es ist doch nicht mal unglücklich, es ist einfach nur dumm. Das ist wirklich dumm. Das also, dumm. Dass man Özil sowas zutraut, das war ja klar. Das ist ein super Fußballer, aber ich glaube,
ja.
Bei Gündogan hatte ich halt gedacht, ja, der hat ein bisschen Grips im Kopf und sagt, ähnlich wie Elmre Can auch, komm hier mal, Recep,
bei Gündogan,
netter Versuch, aber du
verletzt
wesentliche Menschenrechte in deinem Land. Danke.
Ja, das hatte ich eigentlich auch gedacht, aber ja, es hat das entsprechende Echo gegeben, vielleicht hat das auch gewirkt und mal zum Nachdenken angeregt. Aber um nochmal zurückzukommen auf die
andere Sache noch kurz, ja. Auch hier möchte ich jetzt kurz sagen, Özil wird keine gute WM spielen. Und ich glaube noch nicht mal, als Özil gesetzt ist in der deutschen Nationalmannschaft.
Ich glaube,
Özil auch eine schlechte Saison gespielt hat. Und immer wenn Özil eine schlechte Saison gespielt hat, hat er auch einen vergleichsweise schwierigen Sommer gehabt.
Es kann auch eben ganz schnell passieren, aufgrund dieser Thematik, die du gerade vorher angesprochen hattest, mit den Fotos, dass wenn ein schlechtes Spiel kommt, wenn die Nationalhymne nicht mitgesungen wird und also so Panne-Sachen im Endeffekt, dass natürlich dann die Journalisten dann natürlich gleich drauf anspringen und diese Geschichte immer wieder hochkocht, ne? Was das Ganze nicht besser macht. Aber schauen wir mal, wie das ausgeht. Nationalmannschaft interessiert uns erstmal bis die nächsten 4 Wochen nicht. Um einfach nochmal ganz kurz zu sagen, Hasenhüttl und Nagelsmann, ich glaube, Nagelsmann dürfte bei Hoffenheim noch bleiben.
Eine Spielzeit. Was heißt dürfte? Bleibt. Punkt.
Ja. Wie ich ja lesen musste, hat er auch die besten Coaching-Ideen auf der Toilette. Das war aber leider ein Bild-Plus-Artikel. Und Hasenhüttl habe ich nicht ganz verstanden, weil...
geht zu Salzburg.
Weil Favre ja zu Dortmund gehen wird, sicherlich, so gut wie sicher. Und das mit Hasenhüttl war mir irgendwie...
so gut wie sicher abwarten.
Ja, Watzke hat ja gesagt, die Trainerfrage ist schon entschieden. Das heißt, es wird jetzt kurzfristig bekannt gegeben, aber das ist für mich eigentlich...
Auch hier Kaffeesatzleserei, wenn es irgendwie fix ist, kann man nochmal drüber sprechen.
Ja, also in der nächsten Ausgabe. Aber ist ja auch nicht unsere Baustelle. Nochmal zum Thema Hasenhüttl. Ich glaube nicht, dass er der Trainer ist, der jetzt... oder der Verein, dass wir der Verein sind, der das verursacht hat, warum er jetzt von RB Leipzig die Vertragsauflösung...
Zumal ja eigentlich Ralf Rangnick bei uns anfangen sollte.
Ja, genau. Das war ja die größte Ente ever.
Und genau damit bestätigen wir uns nur, dass man sich damit erstmal gar nicht so intensiv beschäftigt, bevor es dann feststeht. Und dann kann man in Ruhe drüber sprechen.
Trotzdem müssen wir Namen diskutieren. Ich denke, das ist auch das, warum ihr auch hier zuhört, einschaltet. Ja, das ist nun mal momentan alles im Schwänge hier und wir wissen eben noch nichts gesichert. Von daher müssen wir uns auch mal in verschiedene Richtungen orientieren und auch mal verschiedene Varianten diskutieren. Von daher denke ich, klar, Kaffeesatzleserei, aber zumindest spannend.
Ja, das auf alle Fälle.
Genau. Ja, also, das war's, glaube ich, mit Episode 80. Mal wieder eine Runde. Wir nähern uns der 100. Mal gucken, was wir da machen und wo wir da stehen. Aber für heute soll es das gewesen sein.
Ja, nächste Saison mittendrin wahrscheinlich. Ne?
Ja, das gibt ein absolutes Highlight. Ja. Ich sehe ja schon kommen. Ne? 4-0 gegen die Spurs an der Lane und dann ist das die 100. Ausgabe.
Sind die nächste Saison wieder an der Lane? Oder müssen die nochmal eine Saison Wembley spielen?
Da sagst du was. Ich weiß gar nicht, wie der Bauvorschritt ist. Dann im Dingsbums in Wembley.
Weiß es nicht.
Whatever. Also, 80. Episode schließen wir damit ab. Die Kommunikationswege sind euch bekannt.
Wir hören uns dann morgen wieder zur Verpflichtung.
Ja, genau. Wir hören uns dann vielleicht morgen an wieder zur Sonderausgabe. Ist ja ein Friday. Announce on Friday ist ja bei Arsenal durchaus angesagt. Es wäre sehr lustig, aber wenn es so wäre, dann sind wir natürlich bereit und werden aufnehmen.
Das glaube ich nicht, dass das passiert, aber wir werden sehen.
Gut. Genau, wir werden es sehen. Und ja, euch noch einen schönen Abend und vielen Dank für die ganzen Zuschriften, für eure Fragen, für die Diskussionen im Forum, auf der Facebook-Seite. Super klasse, macht weiter, nutzt das, tauscht euch aus, seid respektvoll. All das, was man so in Foren erwarten darf und nicht immer vorliegt. Aber ihr seid da vorbildlich und ja, ich hoffe, es macht euch Spaß und wir hören uns in der 81. Episode bald wieder.
Bis zum neuen Trainer. Tschüss.
Ciao, ciao.